Weltspiegel, Thema.
Wir sprechen heute über Trans-Männer und Trans-Frauen, über sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung. Der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Ich habe vor ein paar Jahren mal so richtig eins auf die Mütze gekriegt, und zwar zu Recht. Damals habe ich einen Weltspiegelbeitrag aus Thailand gemacht über einen berühmten Doktor, der in seiner Schönheitsklinik in Bangkok sogenannte Ladyboys operiert. 10 Brustoperationen am Tag. Wir haben auch einen Transgender-Schönheitswettbewerb drehen dürfen, Miss Tiffany's Universe in Phuket. Und ich war damals froh, dass wir all das zeigen durften, denn das schien uns damals irgendwie ungewöhnlich, interessant und es war auch sehr bewegend, mit den Betroffenen zu sprechen. Trotzdem fanden einige Zuschauer, dass ich überhaupt nicht den richtigen Ton getroffen hatte. Und ich muss heute sagen, ja, ich glaube, das stimmt. Denn die Fragen von sexueller Identität, die sind unendlich vielschichtig. Und wie damals mit Augenzwinkern über diesen Schönheitswettbewerb zu berichten, das wurde diesen vielen komplexen Fragen mit Sicherheit nicht gerecht. Im Podcast wollen wir uns heute richtig Zeit nehmen und uns umschauen in der Welt, wie geht es transsexuellen Menschen. Wir beginnen in Südostasien, in Indonesien, wo unsere Korrespondentin Sandra Razzo auf eine außergewöhnliche Koranschule gestoßen ist, eine Koranschule für transgeschlechtliche Menschen. Sandra, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen?
Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen der Welt. Da schauen wir ganz oft hin, weil es als eine Art Vorbild galt für die Auslegung eines moderaten Islams. Das hat sich in den vergangenen Jahren etwas geändert und mehr konservative, manche sagen sogar radikalere Stimmen gewinnen an Einfluss. Ganz im Westen des Landes, in der Provinz Aceh, da gilt sogar die Scharia und da bekommt man beispielsweise für Homosexualität bis zu 100 Stockhiebe. Und Anfang des Jahres habe ich da verschiedene Meldungen gelesen. Einerseits, dass zum Beispiel die Polizei 12 Transgender-Frauen festgenommen hat. Die mussten sich dann komplett entkleiden und denen wurden die Köpfe kahl rasiert, um ihnen zu zeigen, was echte Männer sind und wie echte Männer aussehen. Und das ist doch ziemlich schockierend. Und auf der anderen Seite habe ich eben über diese Transgender-Frau, Sinta heißt sie, gelesen, die in Yogyakarta ihre eigene Koranschule gegründet hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das eigentlich ausleben, Transgender zu sein und dem Islam zu folgen. Das hat mich interessiert.
Koranschulen gibt es ja viele in Indonesien. Warum gibt es ausgerechnet eine Koranschule für Transmenschen?
Ja, Muslime beten ja 5-mal am Tag und viele von ihnen gehen dazu auch gern und oft in die Moschee. Das Problem ist, Männer und Frauen beten da ja nicht zusammen, sondern in unterschiedlichen Räumen. Und da wussten die Transgender häufig nicht, wo sollen sie eigentlich beten. Also bei den Männern waren sie nicht willkommen, bei den Frauen sind sie auch nicht so richtig willkommen. Es gab da im leichtesten Fall noch unangenehme Blicke, es gibt aber auch Beschimpfungen. Und da hat sich Sintarati, so heißt die Transgender-Frau, überlegt, ich gründe einfach eine Koranschule in meinem eigenen Haus, um dem Ganzen zu entgehen und auch um Transgendern eine Art Zufluchtsort zu geben, wo sie ganz ungestört ihre Religion ausleben können.
Du hast einen Beitrag gemacht für den Weltspiegel. Wir hören mal rein.
Die Reinigung vor dem Gebet ist für Sinta ein alltägliches Ritual. Sinta hieß bei ihrer Geburt eigentlich Santo. Den Namen hat sie geändert. Der Glaube ist geblieben. Ich finde Frieden und Sicherheit im Islam, sagt die Transgender-Frau. Spiritualität sei doch für jeden Menschen wichtig, egal woran er glaube. Muslima und Transgender, für Sinta ist das kein Widerspruch. Beim Beten geht es doch nicht darum, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du bist ein Mensch, der die Begegnung mit Gott sucht. Schöpfung trifft auf Schöpfer, ganz unabhängig vom Geschlecht. So sehe ich das. In ihrem Haus hat Sinta 2008 eine Koranschule für Transgender gegründet. Gemeinsam Suren lesen. Ein Zufluchtsort, frei von verstohlenen Blicken und Beschimpfungen. Aber ganz frei sind die Transgender auch hier nicht. 2016 musste Sinta die Koranschule für mehrere Monate schließen, weil Islamisten sie bedrohten. Und diese radikalen Stimmen in der Gesellschaft werden immer lauter. Viele Indonesier sind noch sehr leicht zu beeinflussen, zu manipulieren. Und wir als Transgender sind einfache Ziele. Viele arbeiten als Straßensänger. Manchmal wirst du mit Wasserflaschen beworfen oder der Vermieter schmeißt dich einfach aus deiner Wohnung raus. Das indonesische Wort für Transgender heißt Waria. Eine Mischung aus den Wörtern Vanita und Pria, Mann und Frau. Und in manchen Gegenden des Landes gibt es seit Jahrhunderten mehr als nur zwei anerkannte Geschlechter. Doch der höchste islamische Rat in Indonesien hat 2015 eine Fatwa erlassen, einen Gesetzestext. Gleichgeschlechtlicher Sex sei demnach ein Angriff auf die Würde Indonesiens. Hardliner fordern dafür sogar die Todesstrafe. Politische Spielchen, denn Sinta das. Transgender zu sein ist mein Schicksal. Gott hat das für mich entschieden. Es ist sein Wille. Nach meinem Verständnis akzeptiert der Islam Transgender, denn es gab sie schon hier zu Zeiten des Propheten. Es ist also mit dem Islam vereinbar, Transgender zu sein.
Sandra Razzo, ich frage mich, wer besucht eigentlich diese Koranschule und ist es schwer, da mit Sinta und den anderen Koranschülern zu drehen?
Ja, Sinta ist da ganz offen. Sie lässt eigentlich jeden in ihr Haus, der da Zuflucht suchen möchte, denn sie versteht sich nicht nur als eine Art Koranschule, sondern auch eine Art Zufluchtsort, ein Safe House für Transgender. Denn man muss dazu sagen, oft sind diese ja bettelarm oder müssen sich auch prostituieren, weil sie von ihren Familien verstoßen werden, oft auch Probleme haben, überhaupt eine Wohnung zu finden, die sie mieten können. Also es geht da auch um ganz, ganz grundsätzliche Probleme.
Ich habe Indonesien immer als sehr liberal und offen empfunden. Wie geht's denn eigentlich den Transmenschen in Indonesien? Du hast das ja gerade schon angedeutet. Wie geht's denen? Was sind die größten Probleme von Transmenschen?
Indonesien hat an sich eine ganz interessante Geschichte. Also man kann Transgender und auch Homosexualität weit in die Geschichte hineinverfolgen. Das gab es auch schon zu präislamischen Zeiten. Und es gibt sogar Regionen in Indonesien, wo es seit Jahrhunderten mehr als zwei anerkannte Geschlechter gibt. Zum Beispiel im Süden von Sulawesi, da gibt es sogar fünf anerkannte Geschlechter und Intersexuelle, so nennt man das dort, die waren sogar angesehen als so eine Art gottgleiche Wesen, die zwischen den Menschen und den Göttern vermittelten. Also Transgender gibt es seit ganz, ganz lang in Indonesien. Sie wurden lange toleriert oder manchmal auch eben nur ignoriert, muss man sagen. Aber in den vergangenen Jahren hat es da den Trend gegeben, dass es eine radikalere Auslegung des Islams gibt und dass eben viele Kleriker sagen, Muslime und der Islam ist nicht vereinbar mit dem Transgender-Sein.
Du bist ja viel in Südostasien unterwegs. Man sieht dich in Malaysia, in Thailand, in vielen Regionen dieser Gegend. Würdest du sagen, in anderen asiatischen, südostasiatischen Ländern machen Transmenschen ähnliche Erfahrungen, dass sie in schwierigen Verhältnissen leben, keine geregelten Jobs haben, ausgegrenzt werden?
Ja, die Gesetzgebung ist ganz unterschiedlich. In manchen Ländern werden sie ja sogar wie Kriminelle behandelt. In Brunei gibt es sogar die Todesstrafe. In Malaysia muss man mit Gefängnisstrafe rechnen. In Indonesien eben auch mit Stockhieben, zumindest in Teilen des Landes. Also Benachteiligungen gibt es quer durch alle Länder und man muss sogar sagen, selbst in Thailand, was ja international den Ruf hat, sehr offen gegenüber Homosexuellen zu sein. Sie bringen ja auch eine Menge Geld ins Land und eine Stadt wie Bangkok hat eine vibrierende Nachtclub-Szene und ist auch sehr offen für Transgender und Homosexuelle. Aber jenseits des Entertainment-Sektors ist es auch dort für viele Menschen sehr, sehr schwierig, einen Job zu finden, auch eben in Thailand. Und das, obwohl es auch dort inzwischen sogar Transgender im Parlament gibt. Die kämpfen gerade dafür, dass es einen Gesetzesentwurf gibt, der gleichgeschlechtliche Beziehungen teilweise legalisieren soll.
Irgendwas nimmt man immer mit von Drehreisen, von Dreharbeiten, viel mehr als nur die O-Töne und die Disketten voller Bilder. Ich frage mich, was nimmst du mit von diesem Dreh in Indonesien bei der Koranschule für Transmenschen?
Einmal mehr, dass Indonesier an sich sehr positive, optimistische Menschen sind, denn man könnte sagen, bei all den Nachteilen und Diskriminierungen, mit denen Transgender in Indonesien zu rechnen haben und auch bei den vielen radikalen Tendenzen, die es da gibt, da könnte man ja erwarten, dass sie jetzt einfach ganz viel Angst haben und nur noch zu Hause sitzen und sich nicht mehr auf die Straße trauen. Dieses Gefühl habe ich da überhaupt nicht, sondern man schaut immer, man sagt immer, das Glas ist halb voll in Indonesien, nicht halb leer. Also man guckt immer positiv nach vorn und man glaubt eben auch, dass sich dann am Ende schon alles zum Besseren wenden wird.
Sandra Razzo über eine außergewöhnliche Koranschule und den Alltag von transgeschlechtlichen Menschen in Indonesien. Vielen Dank. Indonesien, 11.000 Kilometer von Hamburg. So weit weg muss man gar nicht gucken. Auch in Deutschland gibt es transgeschlechtliche Menschen, also Frauen, denen bei Geburt der Geschlechtseintrag männlich zugewiesen wurde. Oder Männer, in deren Geburtsurkunde fälschlicherweise weiblich steht. Für solche Menschen stellt sich eine ganz existenzielle Frage: Wie kann ich in meinem wahren Geschlecht leben? Der Staat jedenfalls macht es diesen Menschen oft alles andere als einfach. Wie also geht es transgeschlechtlichen Menschen in Deutschland? Darüber möchte ich mit Dr. Adrian Hector sprechen vom Bundesverband Trans in Hamburg.
Weltspiegel, der andere Blick.
Herr Hector, wir haben jetzt gerade das Beispiel aus Indonesien gehört. Wie weit sind wir denn eigentlich in Deutschland bei den Rechten für transsexuelle Menschen?
Leider nicht so weit, wie wir sein könnten. Und das liegt auch vor allem an der Blockadehaltung der Großen Koalition, die leider seit vielen Jahren neue Gesetze blockiert. Da geht es zum einen um das Transsexuellengesetz, das sogenannte Transsexuellengesetz, das festschreibt, wer unter welchen Bedingungen seinen Personenstand ändern darf. Und es geht aber auch um viele andere Rechte, also ums Abstammungsrecht oder auch um die medizinische Versorgung, die in Deutschland halt nicht bedarfsgerecht ist.
Was sind denn da die größten Probleme bei der Gesetzeslage für Transmänner und Transfrauen?
Das größte Problem ist, dass der Stand der Forschung nicht akzeptiert wird von vielen Politikern. Es ist vollkommen klar, dass Transgeschlechtlichkeit keine psychische Krankheit ist. Trotzdem werden psychische Gutachten gefordert, um den Personenstand zu ändern. Und es wird auch eine Zwangstherapie von 1,5 Jahren eingefordert, damit die Krankenkasse die Leistung übernimmt.
Wer fordert denn sowas, zum Beispiel so eine Zwangstherapie? Das klingt ja nicht nach 2019 in Deutschland.
Ja, ist es aber leider. Und zwar geht es dabei darum, dass der medizinische Dienst der Krankenkassen muss ja die Leistung genehmigen, also wenn ich jetzt eine Operation machen möchte. Und der fordert halt 1,5 Jahre lang Zwangstherapie, den Nachweis darüber, damit die Kosten übernommen werden.
Was genau ist das für eine Therapie? Wie sieht die aus?
Also es ist eine Psychotherapie, in der festgestellt werden muss, dass der Leidensdruck so groß ist, dass eine Anpassung durch Operationen die einzige Lösung ist, um diese Person davon zu erlösen. Es gibt natürlich auch viele gute Psychotherapeuten, die das auch nutzen, um die Person zu stärken. Aber leider gibt es auch das große Problem der Konversionstherapie. Das heißt, ich gehe zum Therapeuten, weil ich es machen muss, damit ich die Leistung bezahlt bekomme. Und der versucht mir die Transgeschlechtlichkeit auszureden. Der versucht mich mit meinem Körper zu versöhnen, versucht mich dazu zu bringen, dass ich meinen Körper so annehme, wie er ist. Und versucht mich davon zu überzeugen, dass ich nicht transgeschlechtlich bin.
Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen in Deutschland insgesamt toleranter geworden sind, aufgeschlossener, informierter, vielleicht auch interessierter?
Das denke ich auf jeden Fall, dass es eine Verbesserung gibt. Und ich denke auch, dass die Gesellschaft der Politik dabei weit voraus ist. Wenn ich privat mit Menschen darüber spreche, dann verstehen die das immer sehr gut und dann regen die sich auch genauso wie ich darüber auf, wie die rechtliche Lage in Deutschland ist. Aber leider bekommen wir im Bundestag nicht durchgesetzt, dass die Gesetze auch geändert werden.
Wer bremst denn da eigentlich? Wer ist das?
Das ist momentan oder seit vielen Jahren im Grunde die Große Koalition, die sich einfach davor drückt. Was auch bemerkenswert ist, in vielen anderen europäischen Ländern gibt es ja schon gute Gesetze, gibt es schon ein selbstbestimmtes Personenstandsrecht, nur in Deutschland halt nicht.
Wenn wir uns umschauen in Europa, was können wir von anderen Ländern lernen? Welche Länder in Europa sind besonders weit?
Also Schweden ist vor allem besonders weit. Da gibt es halt auch zwei wichtige Themen. Das einmal ist das Abstammungsrecht, was viele Menschen gar nicht wissen. Für eine transgeschlechtliche Person ist es nicht möglich, eine Geburtsurkunde zu bekommen des leiblichen Kindes, aus der hervorgeht, dass man auch wirklich der leibliche Vater oder die leibliche Mutter ist. Da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, wie das überhaupt sein kann. Bis 2011 mussten transgeschlechtliche Menschen sich zwangssterilisieren lassen, um ihren Personenstand zu ändern. Das heißt, seit 8 Jahren werden wir nicht mehr zwangssterilisiert und trotzdem hat sich da noch nichts geändert. Das heißt, es gibt Menschen, es gibt transgeschlechtliche Männer, die Kinder gebären, es gibt transgeschlechtliche Frauen, die Kinder zeugen. Und diese Menschen haben keine Möglichkeit, eine Geburtsurkunde ihres Kindes zu bekommen.
Wenn ich das höre, Zwangstherapie, Sterilisation, das klingt ja nicht nach dem aufgeschlossenen, offenen Deutschland, das ich kenne. Ich kann mir vorstellen, dass allein die Diskussion darum eine enorme Belastung ist für die betroffenen Menschen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aktiv zu sein als transgeschlechtlicher Mensch und sich für seine Rechte einzusetzen, bedeutet einmal auch, sich selbst sichtbar zu machen, damit auch sich angreifbar zu machen. Und es bedeutet auch immer wieder, diese Scham zu überwinden, die einem eingeredet wird von Gesellschaft, auch von den Gesetzen. Das ist total wichtig, wie Gesetze formuliert sind, wie die Gesetzeslage überhaupt ist. Das ist halt in Deutschland wirklich schlimm, wie das gerade ist.
Ich finde ja interessant, dass es so diesen Gegensatz gibt zwischen der gesellschaftlichen Diskussion. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie im Freundeskreis oder mit Bekannten darüber sprechen, dann ist das sehr tolerant, sehr aufgeschlossen. Und dann gibt es so eine Blockadehaltung in der Großen Koalition, die ja auch eine Mehrheit der Deutschen vertritt. Wie passt das eigentlich zusammen? Wundert Sie das?
Also zum einen muss man sagen, natürlich ist nicht die gesamte Gesellschaft tolerant, sondern auch da gibt es viel Diskriminierung. Es gibt halt auch viele Hassverbrechen. Das heißt, wenn jemand aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, in diesem Fall der transgeschlechtlichen Menschen, angegriffen wird oder beleidigt wird, dann fällt das unter Hassverbrechen. Und davon gibt es natürlich auch leider in Deutschland jede Menge. Es ist nicht so extrem wie jetzt in den USA, wo regelmäßig insbesondere transgeschlechtliche People of Color getötet werden. Aber trotzdem ist es ein ganz reales Problem hier.
Vielen Dank, Dr. Adrian Hector vom Bundesverband Trans, über den Alltag von Transmännern und Transfrauen in Deutschland und über die komplexen rechtlichen Fragen, bei denen sich die deutschen Behörden bis heute wirklich schwer tun. Martina Butler ist unsere Hörfunkkorrespondentin in Washington. Martina, ich habe die USA immer als liberales, weltoffenes Land erlebt und in vielen Dingen auch immer sehr fortschrittlich. Ich frage mich, wie geht's eigentlich transsexuellen Menschen in den Vereinigten Staaten?
Das kommt drauf an, mit wem du redest. Das kommt drauf an, wo du in diesem Land bist. Denn das ist ja immer das Problem in den USA. Die USA sind
gibt's
so und so,
nicht.
Gibt's ja gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mich in Washington umgucke, in einer Stadt, die sehr, sehr liberal ist, die auch sehr diverse ist, das heißt, wir haben hier viele Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die auch sehr, sehr, sehr selbstbewusst mit ihren Identitäten auftreten. Das gehört hier einfach zum Mix dieser Stadt mit dazu. Und ich sag mal, wenn du da mit Menschen redest, wirst du eine andere Antwort bekommen, als wenn du zum Beispiel nach Alabama fährst, wo die Menschen in Gegenden groß werden, wo eben zum Beispiel die konservative Kirche, die konservativen Kirchen sehr, sehr viel Einfluss haben. Ich war jetzt gerade in Alabama und habe zum Thema Abtreibung recherchiert und da hat mir eben zum Beispiel eine junge Frau, die abgetrieben hat, gesagt, ja, in meiner Kirche hat man halt gesagt, kein Sex vor der Ehe ist der beste Schutz davor, dass man eben überhaupt schwanger wird, weil über Aufklärung wird nicht geredet. Und da siehst du, wie unterschiedlich eben dieses Land ist. Also wenn man nicht über Aufklärung redet, wenn man nicht darüber redet, dass es überhaupt unterschiedliche sexuelle Identitäten gibt, dass jemand sich auch gefangen fühlen kann im falschen Körper, wenn das verpönt ist, wenn man eigentlich nur sagt, das ist böse, das ist schlecht, ihr seid auf dem falschen Weg, dann ist natürlich auch der Umgang mit diesen Menschen ein ganz anderer.
Du hast ja selbst Menschen mit Transgender-Hintergrund getroffen. Das war eine Transfrau, die auch im Wahlkampf kandidiert hat für ihren Wahlkreis. Warum hat dich eigentlich das Thema überhaupt interessiert?
Also die letzte Kongresswahl hier hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass es eben Kandidaten gab, die eben abseits dessen, was man so traditionell als politische Kandidaten gesehen hat, eben so prägend war, vor allem auf Seiten der Demokraten. Also es gab sehr viele Frauen, die kandidiert haben. Es gab so viele Menschen aus der LGBTQ-Community, die kandidiert haben, wie nie zuvor. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich, da möchte ich gerne was drüber machen. Es haben ja dann auch mehr Frauen gewonnen als je zuvor.
Die auch und frischen Wind reingebracht
total
haben.
Total frischen Wind reingebracht haben. Absolut, die auch neue Sichtweisen reingebracht haben. Und das ist eben genau das, was mir eben auch diese Transfrau erzählt hat, dass sie gesagt hat, also ich bringe ja was mit, was andere nicht mitbringen als Perspektive, weil ich einfach Erlebnisse und Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, die mich geprägt haben. Und deswegen gehe ich auch anders mit Themen um zum Beispiel. Also das war eine Kandidatin, die als Mann beim Militär war. Und während sie eben für das Militär gearbeitet hat im Bereich Geheimdienst und Aufklärung, während sie dort gearbeitet hat, in einem sehr konservativen Umfeld, hat sie ihre Umwandlung in das Geschlecht, das sie eigentlich die ganze Zeit gefühlt hat, gemacht. Und mit diesem Hintergrund dann in die Politik zu gehen, sagt sie,
sehr
das ist
mutig.
Doch eine Stärke.
Ja.
Das ist mutig, aber das ist auch eine Stärke. Sie sagt, ich bringe da ja was mit, weil so eine Umwandlung in dem Umfeld ist ja nicht einfach. Das ist ja kein Spaziergang.
Mhm.
Und wenn ich für mich selber so aufstehen kann, dann kann ich auch für andere aufstehen. Das war vor allem ihr Argument. Und das war unglaublich spannend, eben Alexandra Chandler, so heißt die Frau, eben kennenzulernen und ihre sehr individuelle Sicht auf die Politik und warum sie eben auch ins politische Geschäft einsteigen wollte, eben zu hören.
Du hast ja sogar einen Halbstünder über Alexandra gemacht, also dich sehr ausführlich mit ihr beschäftigt. Ich nehme an, auch öfter getroffen. Wir hören mal rein in dein Stück.
Alexandra Chandler ist auch eine dieser Stimmen. Sie ist nicht nur eine Frau, sondern Transgender. Als Mann geboren, hat sie eine Geschlechtsumwandlung zur Frau gemacht. In einem leuchtend lilafarbenen, ärmellosen Kleid zieht sie gemeinsam mit ihrer Frau ihre beiden Söhne in einem roten Bollerwagen hinter sich her. Hinter ihr ein gutes Dutzend Freiwillige, die Anfang September bei rund 30 Grad bei der Memorial Day Parade in Marlborough, Massachusetts mitlaufen. Alexandra ist wie andere Kandidaten auf Stimmenfang. Sie ist nicht nur Teil der weiblichen, pinkfarbenen Welle, sondern auch der sogenannten Regenbogenwelle. Denn ungewöhnlich viele Mitglieder der LGBTQ-Community haben sich auch entschlossen zu kandidieren. Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer, das alles steht dieses Jahr häufiger als bisher in den Lebensläufen der Bewerber für den Kongress. Alexandra Chandler weiß, dass ihre Identität ein Thema im Wahlkampf ist und eine klare Botschaft sendet.
I've had to be tough. I've had to stand up for myself.
Ich musste stark sein und für mich selbst kämpfen. Ein halber Saal voll Menschen hat lautstark gefordert, dass ich gefeuert werde. Und ich musste am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheinen und das für die nächsten 11 Jahre. Ich habe aber auch die wunderbare Erfahrung gemacht, dass sehr konservative Menschen, die das Wort Transgender nicht kannten, bis sie mich trafen, sehr offen waren.
Wenn sie an Türen klopft, sich vorstellt und mit Wählern spricht, erlebt sie, wie ihr Fragen gestellt werden, die ihre männlichen Mitbewerber nicht gestellt bekommen.
How will you take care of your family? How will you manage as a parent?
Wie kümmerst du dich um deine Familie? Wie wirst du deiner Elternrolle gerecht? Ich habe die erfreuliche Erfahrung gemacht, dass manchmal männliche Kandidaten das dann offen ansprechen und sagen, mir werden diese Fragen nicht gestellt.
Yeah, I don't get asked that question. And they will call it out.
Das war im Endeffekt die Situation, in der Alexandra sich beworben hat, um eben ein Mandat in ihrem Wahlkreis. Sie hat das Mandat nicht bekommen. Es gab da sehr viele Bewerber in diesem demokratischen Bezirk. Hart umkämpft, absolut. Aber sie hat natürlich trotzdem nicht aufgehört, ihren Mund aufzumachen und engagiert sich jetzt für Nichtregierungsorganisationen, weil sie eben kritisiert, was hier im Land passiert und sagt, ich habe eine einmalige Stimme und eine einmalige Erfahrung, die ich damit an den Tisch bringe und die will sie eben weiter einbringen.
Du hast da viel Zeit mit Alexandra verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein langer Prozess ist, zu verstehen, dass man vielleicht anders ist und dass man dann auch irgendwann die Entscheidung trifft, sich operieren zu lassen. Was hat sie denn eigentlich über ihren Werdegang bis hin zu dieser Entscheidung erzählt?
Ja, sie hat vor allem natürlich auch darüber gesprochen. Also sie ist zum Militär gegangen nach dem 11. September und damit natürlich als Mann und ist in ein sehr konservatives Umfeld natürlich gekommen da, hat Karriere gemacht und wusste natürlich darum, mit was für Leuten sie da zusammenarbeitet und dass ihre Vorgesetzten eben deutlich konservativer sind als sie vielleicht selbst. Und an einem Punkt, das war für sie so der Aha-Moment, ist sie zu ihrem Vorgesetzten gegangen, weil sie kannte niemanden, der schon mal eine Umwandlung gemacht hat. In ihrem Umfeld war sie die Erste, die allererste, die das gemacht hat. Und sie ist dann zu ihren Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, also ich muss kündigen. Und zwar aus diesen und jenen Gründen. Und dann hat der Vorgesetzte gesagt, Moment, wieso musst du denn da kündigen? Hat sie gesagt, ja, sowas hatten wir ja hier noch nie und das geht ja sicherlich nicht. Und dann hat dieser doch konservativere Vorgesetzte gesagt, na dann wollen wir doch mal gucken, ob das nicht gehen kann. Und das war für sie so der Aha-Moment, zu erleben, dass Menschen, von denen sie das ehrlich gesagt nicht erwartet hat, sich auf einmal hinter sie gestellt haben und gesagt haben, komm, das probieren wir jetzt mal, wir sind hinter dir. Und gleichzeitig hat sie aber zum Beispiel auch erlebt, als es dann sich rumgesprochen hat, es gibt hier jemanden, der jetzt eine Umwandlung macht, dass zum Beispiel in einem Meeting, wo es um etwas ganz anderes ging, ein sehr großes Meeting, wo dann auf einmal sich eben eine Frau gemeldet hat und gesagt hat, ich habe gehört, hier soll es so jemanden geben und ihr Militär, ihr müsst uns davor schützen, dass hier jemand ist, der so eine Umwandlung macht. Und dann sagte ich, habe an meinem Schreibtisch gesessen und bin in mir zusammengekracht, weil sie halt gemerkt hat, da wenden sich gerade Menschen gegen sie und sagen, ihr müsst diesen Menschen feuern dafür, dass er sich im eigenen Körper nicht wohlfühlt. Sie sagt, am Ende des Tages war es alles richtig so, denn ich kann meinen Job nur gut machen, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin. Sie sagt, was war ich denn für ein Mensch, der sich selbst nicht hören konnte, der sich selbst im Spiegel nicht anschauen konnte, der mit sich selbst so gekämpft hat, weil sie sich so falsch gefühlt hat im eigenen Körper. Sie sagt, da konnte ich doch auch gar keine gute Performance in meinem Job bringen. Und sie hat auch selber die Erfahrung gemacht, nachdem sie ihre Umwandlung gemacht hat, dass sie mehrere Karrieresprünge gemacht hat, weil sie sagt, jetzt bin ich mit mir im Reinen. Jetzt habe ich kein Thema mehr, wo ich mit mir selber kämpfe, sondern jetzt kann ich mich voll auf meinen Job konzentrieren, weil ich an der anderen Front für mich alles geklärt habe.
Präsident Trump, er hat in den letzten Monaten ja eigentlich keinen Hehl daraus gemacht, dass er Transgender-Menschen zum Beispiel nicht im Militär haben will. Welches Kalkül steckt dahinter?
Also da steckt sicherlich dahinter, dass er seine konservative Basis erreichen will. Die konservative Basis hat mit solchen Themen mehrheitlich Schwierigkeiten und das ist etwas, wo er natürlich versucht, eben genau diese Basis zu motivieren. Also 2016 hat Obama eben eine Anordnung durchgebracht, dass eben Transgender-Menschen nicht entlassen werden dürfen im Militär und dass sie im Endeffekt auch nicht diskriminiert werden dürfen, wenn sie sich eben outen. Und das hat Trump versucht, alles wieder rückwärts zu drehen. Das ist eben, er hat ganz klar gesagt, ich will keine Transgender im Militär, wir haben andere Probleme da, als dass wir uns darum auch noch kümmern und dass wir da womöglich auch noch medizinische Kosten übernehmen. Und damit spielt er genau auf seine konservative Basis, seine religiöse Basis an, dass die halt im Endeffekt glücklich sind und sich wiederfinden. Das ist das Gleiche, wenn er sich kritisch zu Abtreibungen äußert. Das spielt alles in die Karten der religiös-konservativen, die ihn dann eben auch nächstes Jahr wieder wählen sollen.
So ist auch zu verstehen, dass zum Beispiel im letzten Jahr kursierte ja ein Gesetzesentwurf, wonach Transmenschen die gesetzliche Anerkennung ihres Geschlechts wieder entzogen werden soll. Auch das spielt wahrscheinlich genau auf diesem Spielfeld, ne? Dass er sozusagen für seine konservative Wählerschaft wählbar bleibt.
Ja, und man darf nicht vergessen, wie tief gespalten eben dieses Land ist. Denn es gibt einen durchaus massiven Teil von Menschen, die sagen, sie haben mit diesen Identitäten ein massives Problem. Es gibt eine Umfrage, dass 51% der Amerikaner zum Beispiel sagen, dass Transgender die Toilette benutzen sollen, die mit ihrem Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Das heißt, wenn ich als Junge auf die Welt gekommen bin, mich aber eigentlich als Mädchen fühle, dann soll ich gefälligst trotzdem auf die Jungstoilette gehen. Und nur 44% der Amerikaner sagen, dass Transgender eben auf die Toilette gehen sollen, die eben ihrer gefühlten Identität, die ihrer Identität eben entspricht. Und da merkt man eben, da hat das Land noch einen weiten Weg vor sich. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch Bewegung. Zum Beispiel haben vor 2 Jahren die Pfadfinder gesagt, es ist okay, Transgender-Jungs dürfen bei uns mitmachen. Das ist natürlich ein riesiger Schritt. Wir haben hier eine öffentliche Umwandlung erlebt von Bruce Jenner zu Caitlyn Jenner, also eine Prominente, die das Ganze eben öffentlich gemacht hat. Das sind alles Schritte, die natürlich darauf einzahlen, dass dieses Thema hier in der Gesellschaft ankommt, dass man darüber redet, dass sich Leute ihre eigene Meinung dazu bilden. Man ist auf dem Weg, man bewegt sich. Und ich denke, wenn wir dieses Gespräch in 20, 30 oder 40 Jahren führen würden, würden wir zu ganz anderen Ergebnissen kommen.
Ich hoffe, wir kommen dazu noch in Anbetracht meines Alters. Thema transsexuelle Identität im Alltag der Amerikaner, ist das angekommen? Jetzt frage ich mich natürlich, können wir was lernen von den Amerikanern beim Umgang mit Transmenschen?
Das kann man sicherlich. Denn die Frage ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel manchmal auf Terminen unterwegs bin, wie oft ich gerade hier in Washington zum Beispiel sehe, dass es eben Toiletten gibt, wo ganz klar dran steht, wir sind gender neutral. Dass man anfängt, auf den ersten Formularen eben auch Optionen zu machen, wo man nicht nur Mann und Frau ankreuzen kann. Das sind Dinge, wo man sicherlich von lernen kann. Da merkt man, dass das in der Gesellschaft natürlich ankommt und dass das auch ganz bewusst hier auch immer wieder diskutiert wird. Aber da rede ich natürlich jetzt über Orte wie zum Beispiel Washington oder New York, das haben wir ja eingangs schon gesagt, die liberaler sind. Und da sind andere Teile des Landes sicherlich erstmal diejenigen, die im eigenen Land lernen können, bevor dann andere Länder von den USA lernen können. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert, hier mal zu gucken, was sich da bewegt und wo man auch da im Endeffekt steht. Denn die USA sind in der Hinsicht meistens 1, 2 Schritte weiter vorne.
Martina Butler war das aus Washington. Vielen Dank. Das war der Weltspiegel-Podcast. Noch mehr Weltspiegel gibt's immer sonntags um 19.20 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek. Danke fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Christiane Justus und Klaas-Oliver Richter. Technik Philipp Weber und am Mikrofon sagt Tschüss, Philipp Abresch.